Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Kunst und Politik, heute gleich dreimal in unserer Sendung. Wir hören, welche Künstlerinnen und Künstler morgen bei der Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten neue Töne anstimmen. Wir sprechen über Studentinnen und Studenten der Budapester Theater- und Filmuniversität, die gegen staatliche Einflussnahme protestieren. Und wir erfahren gleich zu Beginn, welche Gedanken sich der Modern-Jazz-Schlagzeuger Moritz Baumgärtner, ein Solo-Selbstständiger, heute gemacht hat, da die neuen Corona-Maßnahmen beschlossen wurden. Wir haben es in den Nachrichten gehört, Bund und Länder haben sich auf eine Verlängerung des Lockdowns verständigt. Einige Maßnahmen zur Eindämmung der Krise wurden auch noch einmal verschärft. Alle Bürgerinnen und Bürger sind von den Maßnahmen betroffen. Alte und junge Menschen, Arbeitnehmer und Arbeitgeber und natürlich auch die Künstler, vor allem die freiberuflichen, freischaffenden Künstler. Sie stehen mitunter vor existenziellen Sorgen. Und über die Künstler wollen wir hier in Fazit auch heute Abend sprechen. Und am Telefon begrüße ich den Schlagzeuger Moritz Baumgärtner. Herr Baumgärtner, guten Abend.
Guten Abend.
Sie sind Jahrgang 1985 als Modern Jazz Schlagzeuger vielfach ausgezeichnet. Projekte über Projekte haben Sie gemacht, haben Sie geplant, voller künstlerischer Tatendrang. Und dann Corona, der erste Lockdown im vergangenen Frühjahr, die zweite Welle im Herbst, die Maßnahmen, die verschärften Maßnahmen, heute die neue Runde. Was ist Ihnen denn als Solo-Selbstständiger heute durch den Kopf gegangen?
Ich habe mich eigentlich heute wie jeden Tag um meine Kunst gekümmert und geübt und Musik gehört und mich mit meinen Sachen beschäftigt. Aber natürlich habe ich auch von den neuen Regelungen mitbekommen und habe nichts anderes erwartet, weil wir Solo-Selbstständige, wir Kulturschaffende sind eigentlich ja auch mit die Ersten, die den Ernst der Lage begriffen haben und sich praktisch an ihr Berufsverbot gehalten haben. Und so ist es natürlich auch jetzt immer noch. Ich habe damit gerechnet leider, dass die Lockdown-Bestimmungen so weitergehen und vielleicht sogar noch verschärft werden. Das ist leider ein gewohntes Übel, mit dem ich irgendwie klarkommen muss.
Berufsverbot, das ist natürlich ein harter Begriff, das ist eine harte Bezeichnung.
Ja, das habe ich ganz bewusst so genannt, weil sich das für mich auch so anfühlt. Natürlich sehe ich den Grund dafür, dass diese Pandemie nicht durch Konzertbesuche zu bewältigen ist. Im ganzen Gegenteil, es ist ganz klar, dass wir Kontakte einschränken müssen. Manchmal denke ich mir schon, wenn ich andere Berufszweige anschaue, viele Leute hier in Berlin, die doch immer noch unterwegs sind, vielleicht auf dem Weg ins Büro, dass da doch auch andere vielleicht nicht so hart betroffen sind wie ich. Und ich bekomme sehr, sehr viele Absagen von geplanten Konzerten. Das fühlt sich da natürlich schon nach einem Verbot an. Ich sehe ein, dass es wichtig ist, dass es keine Alternative dazu gibt, ganz klar. Dennoch fühlt sich nach einem Verbot an. Und es fühlt sich nicht gut an.
Lassen Sie uns mal über den wirtschaftlichen Aspekt der Maßnahmen sprechen. Herr Baumgärtner, wie kommen Sie denn als Solo-Selbstständiger wirtschaftlich über die Runden?
Ich komme eigentlich durch Erspartes über die Runden. Ich muss dazu sagen, es gibt wirklich viel Solidarität von Familie, von Freunden, innerhalb der Szene, auch von Veranstaltern, die vielleicht Spenden gesammelt haben. Das ist eigentlich total berührend und schön und auch ermutigend. Aber ja, es geht an die Substanz. Also es wird schon zur existenziellen Bedrohung. Ich habe das Glück, dass ich gerade auch ein Stipendium bekommen habe, was mich so einigermaßen über Wasser hält. Aber es reicht auch nicht zum Leben. Die Bundeshilfen, die greifen auch nicht so richtig. Ich kenne in meinem Umfeld eigentlich niemanden, der jetzt mit den November-Dezember-Hilfen oder Überbrückungshilfe 2, 3 seine Existenz gesichert bekommt. Im Gegenteil, also alle, mich eingeschlossen, leben im Prinzip von einem Arbeitsstipendium, was natürlich auch nicht unbedingt Sinn der Sache ist, oder von Erspartem.
Stichwort Bundeshilfen, Überbrückungshilfen, 1, 2, 3, Sie hatten das genannt, Herr Baumgärtner, Neustarthilfen. Ist das sehr kompliziert, sehr komplex, das zu beantragen? Schreckt das schon viele ab? Oder ist einfach die Prozedur so langwierig, dass es einfach zu lange dauert, bis das Geld, das dann vielleicht bewilligt ist, dann auch ankommt?
Es schreckt ein bisschen ab, es ist sehr kompliziert. Es verändert sich ständig, die Bedingungen verändern sich, werden nachjustiert. Das zeigt eigentlich auch, dass vielleicht nicht so richtig hingehört wird, was die verschiedenen Interessengesellschaften, zum Beispiel die Deutsche Jazz Union oder die IG Jazz jetzt in meiner Stilistik auch an Expertise anbieten an die Politik. Ich glaube, da könnte ein besserer Austausch sein, also von Seiten der Politik auf uns zuzugehen und die Bedarfe besser zu hören und somit auch einzuordnen. Es herrscht bei mir persönlich auch eine Angst, naja, vielleicht ein bisschen zu hart, aber dennoch irgendwie hindert mich was daran, mich dafür zu bewerben, weil ich Angst davor habe, dass ich dann das Geld eventuell zurückzahlen muss. Es ist einfach nicht ganz klar, wer da jetzt reinpasst. Und ich kenne sehr viele Beispiele, die nicht reinpassen. Ich persönlich bin da so ein bisschen an der Grenze und habe mich auch deswegen noch nicht dafür beworben, weil ich abwarten muss, was weiter vielleicht nachjustiert wird. Ein Beispiel, wenn man jetzt wie ganz, ganz viele Künstler in meinem Bereich viel international spielt und darüber seine Einnahmen auch hat. Also sagen wir mal, in der elektronischen Musik kenne ich viele Leute, die weit über die Hälfte, sagen wir 80% ihres Umsatzes aus internationaler Tätigkeit haben. Und das wird natürlich auch hier versteuert. Das darf nicht geltend gemacht werden. Also die fallen da komplett durch. Und in meinem Umfeld, Jazzmusiker, improvisierte Musik, aber auch Pop, Indie-Pop-Bereich, kenne ich niemanden, dem da jetzt wirklich geholfen ist, leider. Also die Realität in unserem Beruf und in der Ausübung unseres Berufs ist wenig, wie soll ich sagen, Fachwissen in der Politik angekommen. Man braucht natürlich irgendwie ein Kapital, mit dem man handelt, mit dem man sein Unternehmertum ausführt. Also wir promoten uns selber. Also wenn man jetzt eine CD veröffentlicht oder ein neues Album aufnimmt, geht man da absolut in Vorkasse, beziehungsweise finanziert das alles selbst. Mhm. Man bezahlt das Studio, man bezahlt die Tontechniker, Technikerinnen und man bezahlt Agenturen zum Marketing, Promotion-Agenturen. Man braucht ein Kapital, also oder man braucht irgendwie ein Budget, mit dem man arbeiten kann und man muss flexibel bleiben. Das ist, glaube ich, noch viel mehr ein Problem, was jetzt bei Hartz IV dann greift, dass man im Prinzip auch bewegungseingeschränkt ist. Also man kann nicht, falls jetzt dann doch eine Anfrage kommt, darf man die nicht annehmen oder kommt da in Probleme. Ich kenne mich da aber auch nicht wirklich sehr gut aus. Es ist auch ein sehr großer Schritt für viele, glaube ich, sich für Hartz IV zu melden, wenn man eigentlich gar nicht arbeitslos ist, sondern ja jeden Tag arbeitet und auch wahnsinnig viele Inhalte hat. De facto können wir dieses kleine Budget, was die meisten Musiker haben, eben um ihre Arbeit überhaupt ausüben zu können, also in Vorkasse zu gehen, ein Album zu machen, das kann man natürlich nicht zum Überleben benutzen.
Das Fachwissen, haben Sie gesagt, Herr Baumgärtner, ist nicht angekommen bei den Politikern, die dann über Hilfen entscheiden. An wen kann man denn da einen Vorwurf richten? An den Verband, der die Interessen der freien Musikszene vertritt, oder an die Politiker, die einfach dieses Wissen, das vorhanden ist, nicht abrufen?
Also ich denke an die Politiker, die das Wissen nicht einbeziehen. Ich kenne einige Leute, zum Beispiel in der Deutschen Jazzunion oder in der IG Jazz, die seit Anbeginn der Pandemie, also seit März, sofort hier in Berlin mit dem Senat in ständiger Austausch sind. Also der Senat, da ist natürlich ein Interesse da und die wollen auch hören, was für Bedarfe da sind. Aber ich glaube, auf Bundesebene funktioniert das nicht so gut. Von unserer Seite aus muss man wirklich sagen, dass da extrem viel Arbeit getan wird. Auch ehrenamtlich, alles Musiker, Musikerinnen, die sich da sehr ins Zeug legen. Ich sehe nicht, dass da von unserer Seite zu wenig getan wird. Mir scheint da schon fehlende Wertschätzung vielleicht sogar oder vielleicht auch ein fehlendes Interesse der Politik, da wirklich richtig hinzuhören und dann aber auch die Vorschläge wirklich auch umzusetzen. Denn zum Beispiel einen Unternehmerinnenlohn oder so eine Art Grundeinkommen, da wurde sofort drüber gesprochen. Und meiner Meinung nach wäre das für ganz, ganz viele Leute, mich einbezogen, genau das Richtige. Es wäre auch viel leichter zu prüfen. Aber ich verstehe auch nicht, warum sich die Politik da so schwer tut, eine Entscheidung zu treffen.
Die neuen Entwicklungen in den Corona-Maßnahmen, die Entscheidungen der Bundesregierung, die Auswirkungen auf die Solo-Selbstständigen. Wir haben das an einem Beispiel besprochen, eben mit dem Jazz-Schlagzeuger, Modern-Jazz-Schlagzeuger Moritz Baumgärtner. Und Herr Baumgärtner, wir haben aber auch über nicht nur über Sie gesprochen, sondern insgesamt über die Szene, Kolleginnen und Kollegen. Und jeder Fall ist wahrscheinlich ein bisschen anders. Herr Baumgärtner, Dankeschön.
Ich bedanke mich sehr.
Morgen wird der gewählte US-Präsident Joe Biden ins Amt eingeführt. Mit Spannung, man kann auch sagen mit Anspannung, wird die Öffentlichkeit weltweit auf dieses Ereignis schauen. Ein Aspekt sorgt speziell in der deutschen Öffentlichkeit für Aufmerksamkeit. Joe Biden hat nämlich 2017 in seinem Buch Versprich es mir der Gedenkstätte Dachau vorgeworfen, diesen Gedenkort umgestaltet zu haben, um ihn, Zitat, für die Besucher weniger bedrückend zu machen. Biden hatte 2015 Dachau mit seiner 15-jährigen Enkelin besucht. Er war damals Vizepräsident. In den USA war das Buch ein Bestseller. Inzwischen ist es auch auf Deutsch erschienen. Wie ist dieser Vorwurf zu verstehen? Kann man ihn entkräften? Darüber möchte ich nun mit Karl Freller sprechen. Der CSU-Politiker ist Vizepräsident des Bayerischen Landtages und ehrenamtlicher Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten. Und jetzt am Telefon, Herr Freller, einen schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend meinerseits auch.
Sie haben gestern einen Brief an Präsident Joe Biden geschrieben und ihn offiziell zu einem Besuch eingeladen. Darin schreiben Sie unter anderem, es gebe keine größere Aufmerksamkeit für diesen Ort, als wenn erstmals ein amtierender Präsident der Vereinigten Staaten ihn besuchen würde. Steckt denn, Herr Freller, dahinter auch die Idee, etwas zurechtzurücken?
Gut, eigentlich weniger zurechtzurücken. Da liegt in der Tat offenkundig ein Missverständnis vor. Weil er hatte sich erinnert, Betten gesehen zu haben, also Bettgestelle in Baracken, wo noch die Namen der Häftlinge eingeritzt gewesen wären. Aber das kann insofern nicht sein, weil diese Baracken schon unmittelbar nach dem Krieg noch dann zur Internierung von Nazis genutzt wurden, dann zur Unterbringung von Vertriebenen und dann abgerissen wurden. Das heißt, es gibt keine originalen Baracken und auch keine originalen Bettgestelle mehr. Und alles ist ein Nachbau nur von zwei Baracken, entsprechend Nachbau auch von den Betten, allerdings nur um den Maßstab darzustellen. Also man hatte keine Originale mehr und sowas lässt sich auch nicht rekonstruieren, sondern man hat eigentlich nur zwei Muster hingestellt und das scheinbar ist bei ihm irgendwo in der Führung vielleicht durch Dolmetscherfehler oder sonst etwas verloren gegangen. Also von daher ist die Kritik, die er aufgreift, Gott sei Dank, sage ich jetzt einmal, auf der einen Seite entkräftbar, auf der anderen Seite nehmen wir sie natürlich ernst, weil es auch uns ein großes Anliegen ist, darzustellen, was sich ereignet hat, was aber an gegenständlichen Überbleibseln nur schwer ermöglichen lässt. Sie können die Tragik, die sich in diesen Baracken abgespielt hat, den Gestank, die Enge der Menschen, den Schmutz und alles Mögliche lässt sich ja nie mehr darstellen. Und das ist auch gut so und das wäre auch fatal, wenn man hier eine Hollywood-Szene aufbauen wollte.
Die KZ-Gedenkstätte gibt es erst seit 1965. Zwei Baracken wurden neu errichtet. Das Ganze also eine museale Inszenierung. Ist das das grundsätzliche Problem bei der ganzen Sache?
Also wir haben auch natürlich noch eine Reihe von Bauten, die im Original sind, die auch besichtigt werden können, logischerweise. Wir haben eine sehr große Ausstellung, die allerdings jetzt erneuert wird. Das ist ein ganz wichtiges Unterfangen. Die wird jetzt nach neuesten museumspädagogischen Prinzipien völlig neu errichtet. Das ist wichtig. Es kommt in wenigen Wochen ein neuer Film zum Einsatz, der die Geschehnisse mit Originalaufnahmen zeigt. Das heißt, wir versuchen natürlich medial schon darzustellen, was sich damals ereignet hat in Ausstellung und Film. Aber am Gegenständlichen sind zwar die Zellen sichtbar, die Gefängniszellen, die sind noch original. Es ist auch das Krematorium noch erhalten. Die Gaskammern sind in der Tat durch den Einmarsch der Amerikaner dann fast nicht mehr benutzt worden. Also da ist keine Massenvergasung wie in Auschwitz erfolgt. Also wir bemühen uns, alles, was wir haben, im Original zu schützen und zu erhalten. Ob man heute die Baracken noch bauen würde, weiß ich nicht, aber sie waren zumindest oder sind zumindest eine Chance, dass man die Größenverhältnisse auf dem Riesenappellplatz und auf dem Lagergelände mal zeigen kann, dass wenigstens eine gewisse Vorstellung erfolgt. Ganz wichtig war für uns bis jetzt, dass vor allem auch Zeitzeugen berichtet haben. Das ist das Beste, was man überhaupt an Vermittlung bieten kann. Da die jetzt erheblich weniger werden, sind wir natürlich jetzt auf Objekte und Filme angewiesen. Und wir werden vor allem darauf setzen, dass die Schüler auch kommen. Und wir haben hier einen sehr großen Zustrom. In Bayern wird mehr oder weniger verlangt, sogar im Lehrplan, dass einmal wenigstens ein Schüler eine KZ-Gedenkstätte oder Ähnliches besucht hat, dass diese Schüler auch Räume haben und Zeit zur Nachbereitung. Für mich ist ganz, ganz wichtig, dass man in der Vermittlung des Themas auch das Gespräch hat, um jungen Leuten auch darzulegen, wie groß die Gefahr auch in der heutigen Zeit wieder ist, dass sich wiederholt, was damals war.
Die Konzeption wird also weiterentwickelt und darüber haben wir auch berichtet in einem anderen Zusammenhang, nämlich mit der Weiterentwicklung der Konzeption beim Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Daraus abgeleitet, Herr Freller, mal die etwas allgemeinere Frage, wandelt sich insgesamt die Art des Gedenkens, funktioniert Gedenken 2021 anders als in den 80er Jahren?
Es wird leider ein ganz wichtiger Faktor fehlen in Zukunft, die persönliche Anwesenheit von Überlebenden und die Authentizität ihrer Erzählung und auch die Möglichkeit, noch ihnen direkt Fragen zu stellen und sie schlicht und einfach auch zu erleben. Wir haben hier nur noch ganz wenige, die an die Schulen können. Die sind, also ich sage jetzt einmal, für uns ungeheuer wertvoll und wichtig. Also man wird zunehmend natürlich auch auf neue Techniken zurückgreifen, auf mediale Möglichkeiten auch zurückgreifen. Aber wichtig für mich wird immer bleiben, dass natürlich schon neben der sachlichen Vermittlung das Verantwortungsgefühl angesprochen wird. Es hat der frühere Überlebende Max Mannheim, er ist vor 3 Jahren leider verstorben, einen Satz geprägt, den ich ins kollektive Gedächtnis Deutschland schreiben möchte. Er hat gesagt zu der Jugend, ihr seid nicht schuld an dem, was damals gewesen ist, aber ihr seid verantwortlich für alles, was kommt. Und diese innere Haltung zu vermitteln, die ist mir ein außerordentlich großes Anliegen, weil blankes Wissen nicht verhaltenssteuernd ist. Und deswegen ist mir so wichtig, dass in diese Erinnerung auch diese Empathie mit hineinkommt.
Dieser überlebende Mannheimer hatte damals auch Joe Biden durch die Ausstellung, durch die Gedenkstätte geführt. Noch einmal zurück zu Joe Biden. Gibt es so eine etwas, ja, wie soll ich sagen, so eine US-amerikanische Art des Erinnerns, die vielleicht ein bisschen anders ist als die deutsche Art? Also ich erinnere zum Beispiel an die Hollywood-Serie Holocaust 1978, das ist schon eine ganze Weile her. Ja. Der hat unglaublich viel aufgerüttelt, wo man gedacht hat, meine Güte, warum denn durch so eine Hollywood-Produktion und nicht durch die Erkenntnisse, die man vor Ort gewinnt?
Da ist ein bisschen was dran. Ich will um Gottes Willen dem kommenden Präsidenten nicht unterstellen, dass er sich Hollywood-Inszenierungen wünscht, sondern sehr wohl an einer sehr authentischen Darstellung interessiert ist. Aber generell habe ich in Amerika erlebt, auch bei der Besichtigung von dem Museum für 9-11, dass da natürlich etwas, ich sage jetzt mal, bildhafter alles dargestellt wird und etwas
trivialer
in Szene gesetzt wird, als es vielleicht in der deutschen Kultur in den letzten Jahrzehnten der Fall war, was aber keine Verdrängung der Vergangenheit bedeutet hat, sondern man wollte eigentlich so authentisch wie möglich die Sachen noch lassen, die man hatte, und nichts verfälschen oder neu erst wiederherstellen. Also man hat sich auf Originale beschränkt. Darüber kann man diskutieren, aber es ist eine Diskussion, die quer durch die Landschaft auch der Historiker und Museumspädagogen geht, wie man etwas darstellt und wie man vor allem auch schafft, dass junge Menschen davon inspiriert sind.
Herr Freller, Joe Biden war mehrfach in Dachau, also nicht nur 2015 mit seiner Enkelin. Haben Sie eine Erklärung für sein Interesse an diesem Ort?
Also ich schätze ihn sehr und ich habe mich auch sehr gefreut über seine Wahl. Ich habe ihn in diesem Einladungsbrief logischerweise auch gratuliert, weil ich ihn menschlich auch sehr schätze. Auch das Schicksal in seiner Familie ist bekannt. Und ich habe den Eindruck, dass er sehr empathisch auch an das Thema rangeht, was für die Welt übrigens sehr wichtig ist, weil mit dieser Empathie allein für die Opfer des Holocaust, bin ich sicher, wird er auch in seiner Politik versuchen, die Menschenrechte gebührend auch zu berücksichtigen.
Joe Biden und seine Kritik an der Gedenkstätte des KZ Dachau. Karl Freller war das, der Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten. Herr Freller, Dankeschön.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Joe Biden und die Gedanken, die er in Dachau ausgelöst hat, jetzt der Blick in die USA. Die Feiern zu seiner Amtseinführung morgen fallen wegen der Pandemie und extremen Sicherheitsvorkehrungen bescheiden aus. Dennoch setzen der neue Präsident und die Vizepräsidentin Kamala Harris Zeichen mit den Künstlerinnen und Künstlern, die sie zur Zeremonie eingeladen haben. Sie bedanken sich dabei nicht nur für deren Einsatz im Wahlkampf, sondern zeigen der Welt, wie sie die USA sehen und was sie meinen, wenn sie von den Vereinigten Staaten Amerikas sprechen. Kerstin Zillen berichtet.
There's no art in this White House. There's no literature, no poetry, no music. There are no pets in this White House.
Es gäbe keine Kunst im Weißen Haus, beklagt Bruce Springsteen vor kurzem in seiner eigenen Radioshow. Nicht nur die Politik der Trump-Regierung, sondern auch die Freudlosigkeit. Es gäbe keine Literatur, keine Dichtung, keine Musik, nicht mal ein Haustier. Diese Freudlosigkeit hatte sich angekündigt. Vor 4 Jahren hatte Donald Trump Probleme, Künstlerinnen und Künstler von der A-List für seine Amtseinführung zu gewinnen. Er stempelte die meiste Kunst ab, als Spielplatz der korrupten linken Elite. Mit Joe Biden und Kamala Harris kommt eine 180-Grad-Wende zu kultureller Vielfalt in der US-Regierung. Topstars zögerten keine Sekunde, mit ihnen unter dem Motto »America United« zu feiern. So gut, dass angesichts von alarmierenden Corona-Zahlen und den Nachwirkungen des Sturms von rechtsextremen Trump-Fans auf das Kapitol geht. Lady Gaga wird die Nationalhymne singen. mit der lautstarken Unterstützerin der LGBTQ-Gemeinde und Verbündeten von Millionen Außenseitern setzt die neue Regierung ein Zeichen für Inklusion. Gleichzeitig bedankt sie sich bei Lady Gaga für ihren Wahlkampfeinsatz im Swing State Pennsylvania. Dort hielt die Musikerin am Abend vor der Wahl eine leidenschaftliche Rede für Joe Biden.
Now is the time to show up and vote like this country depends on it, because it does.
Auch Jennifer Lopez, die während der Zeremonie zur Amtseinführung eine musikalische Nummer präsentieren wird, hat dem Team Biden-Harris im Wahlkampf geholfen. Über ihre Social-Media-Kanäle verbreitete sie ein Gespräch mit Joe Biden und damit auch ihre Abneigung gegen Donald Trump und den Hass, den er verbreite.
For me, it's unifying the nation again.
Yeah.
You know, getting rid of this hate.
Doch auch ihr Auftritt ist mehr als ein Dank für die Unterstützung. Er signalisiert der wachsenden und in manchen US-Bundesstaaten wahlentscheidenden Latino-Bevölkerung, ihr habt einen wichtigen Platz in unserer Regierung. Für viele von ihnen ist das allerdings vermutlich nur ein kleiner Trost für die Tatsache, dass Biden und Harris Immigrationspolitik angesichts von Pandemie, Wirtschaftskrise und Missstand in der Gesundheitsversorgung keine Top-Priorität sein wird. Die Show stehlen könnte den Megastars allerdings eine 22 Jahre alte afroamerikanische Dichterin aus Los Angeles, Amanda Gorman.
Tyrants fear the poet. Now that we know it, we can't blow it. We owe it to show it, not slow it. Although it hurts.
Die erste Jugendpoet Laureate der USA tritt mit ihrer Lesung zur Amtseinführung von Joe Biden in die Fußstapfen von unter anderem Robert Frost und Maya Angelou. Sie könne gar nicht anders, als politische Themen in ihre Kunst zu weben, sagte Gorman in einem Interview mit dem Radiosender NPR. Im Kampf gegen Rassismus und andere Ungerechtigkeiten sei der Stift ihr wichtigstes Instrument.
For me, the greatest instrument that I have at my disposal is my pen. And so I try to create messages of both kind of critical thinking, but also of hope.
Sie wolle zu kritischem Denken anregen, aber auch Hoffnung verbreiten, wenn es um die Auseinandersetzung mit Rassenspannungen in den USA gehe. Ein Thema, dem die USA seit den Black Lives Matter-Protesten im vergangenen Sommer nicht mehr ausweichen kann. Die neue Regierung gibt ihm mit der jungen Poetin gleich zu Beginn der Amtszeit einen prominenten Platz.
One day, when the glory comes, it will be ours, it will be.
Am Abend dann gibt es zur besten Sendezeit eine Feier mit noch mehr Stars. Unter dem Motto Celebrating America werden unter anderem John Legend, Demi Lovato, Jon Bon Jovi, Justin Timberlake und Bruce Springsteen für Biden und Harris Stimmung machen. Das Land habe die kulturellen Aspekte seiner Gesellschaft verloren, hatte Springsteen noch vor kurzem in seiner besagten Radioshow beklagt.
We have lost the cultural aspects of society that make America great.
Joe Biden und Kamala Harris versprechen mit ihrer Amtseinführung auch das. Mit Vielfalt kommen Freude, Kunst und Kultur zurück ins Weiße Haus.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels sucht Kandidatinnen und Kandidaten für den Friedenspreis 2021. Alle Bürgerinnen und Bürger können nach Angaben des Vereins bis zum 1. März schriftlich begründete Vorschläge für den mit 25.000 Euro dotierten Preis machen. Ausgezeichnet werden soll eine Persönlichkeit, die in hervorragendem Maße, vornehmlich durch ihre Tätigkeit auf den Gebieten der Literatur, Wissenschaft und Kunst, zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen habe, heißt es. Die Diskussion darüber, ob die Museen wieder öffnen sollen, geht weiter. Die ehemalige Kulturstaatsministerin Christina Weiß sagte im Deutschlandfunk Kultur, Museen seien Bildungs- und keine Vergnügungsorte und müssten deshalb eigentlich mit Schulen gleichgesetzt werden. Deshalb habe man hier auch ähnliche Probleme.
Es ist das Problem der Differenzierung. Also die großen Museumshäuser und Ausstellungshäuser, die sind sicherlich bei gutem Hygienekonzept auch in der Lage, eine solche Zeit mit Öffnung zu überwinden. Aber es gibt natürlich tausende Variationen von Museen, kleine, enge Räume. Und da müsste die Politik, wenn sie die Museen ausnehmen wollte, müsste sie eine handverlesene Differenzierung vornehmen.
Die ehemalige Kulturstaatsministerin Christina Weiß. Der kubanische Filmregisseur Juan Carlos Trujillo ist tot. Wie das Nationale Filminstitut und die kommunistische Parteizeitung Granma mitteilten, starb er am Montagmorgen. Eine Todesursache wurde nicht genannt. Der 1943 geborene Kubaner Tabillo wurde international bekannt durch den Film Erdbeer und Schokolade, bei dem er Regie geführt hatte. Anne Dämmer.
Für den Film über einen schwulen, systemkritischen Künstler und einen linientreuen, heterosexuellen Studenten gewann er 1994 in Berlin den Teddy Award und den Silbernen Bären. Bei der Oscarverleihung 1995 war das Werk als bester fremdsprachiger Film nominiert. Ihn zeichnete der humorvolle Blick auf die Schwierigkeiten des kubanischen Alltags aus, besonders nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. In seiner Heimat gilt er als Ikone der Filmindustrie. Mit 18 begann er seine Karriere als Produktionsassistent. Laut des kubanischen Filminstituts hat Tabillo bei ein Dutzend Filmen Regie geführt sowie über 40 Dokumentarfilme produziert. In seiner Heimat Kuba wurde er 2014 mit dem Nationalen Filmpreis ausgezeichnet. Sein Werk ist Teil der transzendenten Geschichte des kubanischen Kinos als Spiegel der Identität einer Nation, schrieb das kubanische Filminstitut.
Im Herbst erscheint ein neues Comic-Abenteuer von Asterix. Es ist der erste Band nach dem Tod von Miterfinder Albert Uderzo. Der Zeichner war im vergangenen März im Alter von 92 Jahren gestorben. Der neue 39. Band soll mit einer Auflage von rund 5 Millionen Exemplaren weltweit am 21. Oktober in den Handel kommen. Rund 2 Millionen sind für den französischen Markt bestimmt.
Die Medien haben groß darüber berichtet, der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny ist unmittelbar nach seiner Rückkehr an einem Flughafen in Moskau verhaftet worden. Ruckzuck gab es auf einer Polizeistation ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen Bewährungsauflagen und auch das Urteil kam sehr schnell, 30 Tage Haft. Die nächsten Verfahren, davon ist auszugehen, die werden folgen. Tilko Gries in Moskau, wie haben denn die russischen Medien über die Verhaftung Nawalnys berichtet?
Sehr unterschiedlich. Also es gibt ja die großen Staatsmedien, damit ist üblicherweise das Fernsehen gemeint, aber es ist genauso auch im Radio und auch online längst auch. Die allermeisten berichten überhaupt nicht darüber. Es taucht ganz selten mal auf. Wenn es auftaucht, dann wird es gewendet in eine Propagandafigur. Also eine zum Beispiel, die verwendet wird, ist ein Rückgriff auf Russland vor mehr als 100 Jahren. Der letzte Revolutionär wird er nicht genannt, aber der letzte sozusagen Politiker, der aus Deutschland kam, der habe ja auch viel Unheil angerichtet. Gemeint ist Lenin, der damals in einem plombierten Waggon, finanziert vom Deutschen Reich, nach Russland zurückkam. Der Rest ist bekannt. Damit wird er verglichen mit Nawalny, auch wenn hinzugefügt wird, dass das schon unterschiedliche Ebenen sind. Also, wer Staatsmedien guckt, wird nicht wirklich viel erfahren. Wer die freien Medien nutzt, das sind vor allem Online-Medien, der erfährt sehr viel. Das ist hier seit Tagen, seit der Ankündigung Nawalnys zurückzukehren nach Moskau, ist es das Thema, fast schon das einzige Thema, sind sehr eng dran. Ja, und vielleicht sind diese freien Medien sogar ein Stück weit manchmal zu euphorisch, indem sie wirklich sehr, sehr dicht berichten, sehr viel live berichten, auch da, wo das möglich ist und nach meinem Eindruck nicht immer dran denken, auch kritische Fragen zu stellen.
Also dieses Verfahren zum Beispiel auf der Polizeiwache, das war ja auch für russische Verhältnisse ziemlich ungewöhnlich, abenteuerlich. Das ist dann schon bei den Leuten angekommen, die es wissen wollten?
Ja, das ist angekommen und dann wird versucht zu recherchieren, ist das legal? Kann man das machen in Moskau, in Russland, so in einer Polizeistation schnell so einen Gerichtsraum einrichten und so weiter? Das ist schon sehr ungewöhnlich. Die Antwort ist übrigens, ja, das kann man machen, das ist schon zulässig offenbar. Nur die Art und Weise, wie das dort abgelaufen ist, da gibt es einige juristische Fragezeichen. Also das wird alles ganz, ganz eng geschildert und viele sind ja nicht Juristen und viele kennen sich dann auch nicht aus in den Feinheiten. Man muss dann schon mit vielen diesen Überraschungen eben rechnen, die sich die russische Justiz, die Bürokratie wahrscheinlich gelenkt vom Kreml eben ausdenkt. Das sind dann Dinge, mit denen man sich dann schnell beschäftigen und befassen muss.
Wenn wir über Nawalny sprechen, Herr Gries, dann müssen wir auch über sein Team sprechen, mit dem er zusammenarbeitet. Dieses Team hält Kontakte zu ihm und verbreitet Nachrichten im Internet. Heute nun wurde ein Recherchevideo ins Netz gestellt, das Nawalny gedreht hat. Was ist das für ein Film?
Das ist ein Film, der, ja, ich würde sagen, das könnte einer der populärsten werden. Das ist ein Recherchefilm. Sein Team hat sich ja einen Namen gemacht und er selbst auch, Nawalny selbst auch in den vergangenen Jahren, Korruption aufzudecken, zu recherchieren, welche kleinen Paläste oder kleinen oder größeren Paläste gehören Politikern, gehören Funktionären dieses Staates. Putin selber, Wladimir Putin, stand so noch nicht im Zentrum einer solchen langen Recherche, einer solchen langen Untersuchung. Dieses Video ist ziemlich lang, es ist fast 2 Stunden lang und es beginnt in Dresden tatsächlich. Und deswegen wird jetzt auch klar, Nawalny hat seine Zeit seit August, als er dann aus der Intensivstation kam und auch wieder sich betätigen konnte, nicht nur zur Rehabilitation genutzt, wie wir alle gedacht haben, sondern er hat auch seine Recherchearbeit weiter vorangetrieben. Er war in Dresden unter anderem, dort, wo Wladimir Putin ja seine KGB-Karriere nicht begonnen hatte, aber das war ein sehr, sehr wichtiger Karriereschritt für ihn damals als Offizier. In den 80er Jahren war er dort und Putin wird dargestellt als jemand, der schon damals daran interessiert war, sich zu bereichern. Diese Gelegenheit, sich zu bereichern oder die Gelegenheiten, die wurden deutlich größer noch natürlich, als er dann Präsident selber war des modernen Russlands. Das ist er ja nun inzwischen seit mehr als 20 Jahren. Und es kulminiert alles in einem Palast, einer Residenz am Schwarzen Meer in der Nähe der Schwarzmeerstadt Gelinjek. Das ist in Südrussland. Ganz zufällig war ich da tatsächlich auch mal. Das ist eine sehr, sehr hübsche Gegend in der Tat. Und diese Residenz, man mag es sich kaum vorstellen, also in Gelinjek weiß jeder, dass es diese Residenz gibt und dass Putin da gelegentlich wohl auch sein soll. Sie ist 39 Mal so groß wie das Fürstentum Monaco. Angefüllt mit Reichtümern und Luxus. Und jeder Russe weiß, dass, wenn das stimmt, dann hat Putin das nicht bezahlt mit seinem vergleichsweise schmalen Präsidentengehalt, sondern mit Reichtümern, die eigentlich in die Staatskasse gehören. Das ist Inhalt dieses Videos. Man muss es einordnen. Das ist ein verbaler Frontalangriff auf den ersten Mann im Staate, auf den Präsidenten. Sowas gibt es sonst in Russland nicht. Wer das macht, ist üblicherweise sonst exiliert worden oder hat dafür auch mit seinem Leben bezahlt. Ja. Nawalny hätte damit wohl mit seinem Leben bezahlen sollen und es ist schiefgegangen aus Sicht der Geheimdienste.
Also dieser Film erscheint unmittelbar, nachdem Nawalny nach Russland zurückgekehrt ist, alle Augen auf ihn gerichtet sind. Also ein Recherchefilm, der sehr gut lanciert und gut getimt ist.
Ja, das ist auch eine, tatsächlich, wir sehen jetzt eine Inszenierung. Also Nawalny wusste ziemlich genau, er kommt vermutlich in Haft. Er hat diesen Film vorbereitet, sein Team hat diesen Film vorbereitet. Jetzt sitzt er in Haft, er ruft zu Demonstrationen auf und er lanciert dieses Video und hofft darauf, dass das jetzt viral geht. Und tatsächlich scheint das so zu sein. Es hat schon, glaube ich, in der ersten Stunde oder jedenfalls heute Nachmittag schon mehr als 1 Million Klicks bekommen.
Herr Gries, in Belarus haben wir es gesehen, dass die Frauen inhaftierte Oppositionelle an Bedeutung gewonnen haben. Kann auch Nawalnys Frau Julia zu einer politischen Figur werden?
Das ist eine wirklich interessante Frage, die auch wirklich hier viele in Russland stellen. Denn Julia Nawalna, die Ehefrau von Alexei Nawalny, ist tatsächlich, es war immer klar, dass es sie gibt. Sie war nie ganz im Hintergrund so als irgendwie Hausfrau oder so, sondern aber sie stand auch nicht so ganz vorne in der Reihe. Das hat sich ein bisschen geändert im Sommer. Die Art und Weise, wie sie ihren ins Koma gefallenen Mann aus dem Krankenhaus in Omsk im August quasi rausgehauen hat und mit dafür gesorgt hat, dass er ausgeflogen werden konnte nach Berlin. Das hat ihr viel Respekt eingebracht. Sie tritt auf jetzt mit Posts, sie nimmt Stellung, sie tritt auch auf in, nicht in Videos unbedingt, aber sie auch als Interviewpartnerin tatsächlich tritt sie auf. Also sie wird erkennbarer und ihre Kontur schärft sich. Möglicherweise werden wir sehen, ob sie noch weiter nach vorne tritt, wenn ihr Mann tatsächlich länger in Haft bleiben muss.
Der Oppositionspolitiker Alexei Nawalny und seine Wirkung aus dem Gefängnis heraus. Tico Gries war das aus Moskau. Herr Gries, Dankeschön. Wir haben schon mehrfach hier in Fazit über ungarische Studentinnen und Studenten berichtet, die seit September in Budapest dagegen demonstrieren, dass die Leitung der Theater- und Filmuniversität SZFE an eine regierungsnahe Stiftung übertragen wird. Die Unabhängigkeit der Universität sei in Gefahr, so heißt es, und damit auch die künstlerische Freiheit. Erstaunlich, wie lange der Widerstand gegen diese Entscheidung dauert und erfreulich auch, dass er im europäischen Ausland nicht nur wahrgenommen wird, dieser Widerstand, sondern sogar auch auf Sympathie stößt. Heute hat das Berliner Ensemble ein Podiumsgespräch als Livestream zu genau diesem Thema veranstaltet. Free SZFE, Autonomie und Solidarität. André Mumot hat die Veranstaltung für uns im Netz verfolgt. Guten Abend, Herr Mumot.
Guten Abend.
Wie gelingt es denn den Studierenden, diesen Protest so weit und so lange auch zu tragen? Das ist ja wirklich erstaunlich.
Es ist erstaunlich. Das wurde heute bei dieser Podiumsveranstaltung, die kein Podium war, sondern natürlich eine Zoom-Konferenz, wie wir das heute kennen. Es wurde oft darüber gesprochen, wie bemerkenswert das eigentlich ist. Und eine der Studierenden war eben auch zugeschaltet, Hanna Milowitz. Und die hat das Ganze auch so geschildert.
When we first had the idea that, well, maybe should blockade the building because we don't have any option, we thought that, okay, maybe we do that, and we suddenly did, and we thought that, okay, guys, if it lasts for a week, then we are very awesome. And it lasted for 61 days, and we have to move out because of the pandemic, and the EU had code committee hearing, and right now I'm speaking to you. So what really gives me hope that it's not over and it isn't disappeared in the shadows, but more people are talking about it.
Ja, was die Studierende hier erzählt, ist, dass sie eben das Gebäude der Universität besetzt haben und sie haben damals gedacht, naja, vielleicht geht das eine Woche lang gut. Sie haben 61 Tage lang durchgehalten und mussten auch nur wegen der Pandemie jetzt aus dem Gebäude raus. Und was ihr wirklich Hoffnung macht, ist die Tatsache, dass es auch immer noch wahrgenommen wird, dass es eben nicht einfach verschwindet, dass die EU sich damit auseinandersetzt und dass auch so eine Veranstaltung wie heute Abend stattfinden kann.
Jetzt also diese Veranstaltung in Berlin. Welche prominenten Mitstreiterinnen, Mitstreiter haben denn die Studierenden aus Ungarn an diesem Tag gewonnen?
Ja, also Oliver Reese, der Intendant des Berliner Ensembles, war dabei, aber auch Ildikó Enyedi, eine ehemalige Dozentin der Universität und Regisseurin, auch der ja sehr bekannte Regisseur, der sowohl Theater als auch Filme inszeniert, Kornel Mundruczó, auch Christoph Lepschi, der Senatsvorsitzende des Mozarteums, war dabei und Eva Tölkei, eine Aktivistin der Freien Ungarischen Botschaft. Das ist eine Institution, die sich für ungarische Belange in Deutschland einsetzt. Die haben gemeinsam darüber gesprochen, wie diese Situation wahrzunehmen ist im Augenblick und wie es irgendwie damit auch weitergehen kann. Es ist ein sehr besonderer Protest, der eben auch bedeutet hat, dass die Studierenden weiter ihren Unterrichtsstoff bekommen wollten und das wohl auch irgendwie in dieser Okkupation des Gebäudes funktioniert hat.
Also ein besonderer Protest in den Formen und im Inhalt.
Ganz genau, weil es eben nicht nur darum ging zu protestieren, sondern letztendlich die Studierenden gesagt haben, wir wollen unsere Bildungsangebote. Und das ist auch in diesem besetzten Universitätsgebäude so umgesetzt worden. Die Dozenten waren da, die haben Unterricht abgehalten, die haben mit den Studierenden auch Projekte erarbeitet. Und jetzt nur wegen der Pandemie kann das im Augenblick eben so nicht weitergehen. Allerdings ist natürlich auch der Widerstand durch die ungarische Regierung nach wie vor da.
Danach wollte ich gerade fragen, Herr Mumot, an wen richtet sich überhaupt dieser Protest konkret?
Man hat ein bisschen den Eindruck, er richtet sich vor allem ans Ausland, weil es so schwierig ist, in Ungarn überhaupt sich Gehör zu verschaffen beziehungsweise damit etwas zu bewirken. Die Aufmerksamkeit in Ungarn ist sehr groß, aber es ist eben auch ein grundsätzliches Problem. Kornel Mundruczó, der Regisseur, hat das so zusammengefasst.
It's very difficult to imagine, because of course solidarity means a lot. Also these debates means a lot. But there is a certain things what we are sharing, which is the European values. So I think it's pretty placative what's happening with SFF in detail. It's on here. It's on this screen. And but I tell you, 200 many moments from Hungary, which is smaller, which is more personal, which is like under the pressure of the political pressure, which is go into your life deeply. And it's poisoning, not just Hungary. Again, it's a shared problem. It can happen everywhere. So, I mean, if you're asking me today, am I believing the European Union? I have a good question.
Also natürlich geht es ihm um Solidarität, aber diese ganze Geschichte mit der SZFE ist eben sehr deutlich sichtbar. Das hat jetzt sehr viel Aufmerksamkeit gefunden, aber in der ungarischen Gesellschaft passieren viele solcher Unterdrückungsmomente, wo eben die Menschen ihrer Freiheit ein Stück weit beraubt werden. Das vergiftet die Gesellschaft und es ist eine Frage der europäischen Werte und er vermisst da sehr eindeutig, dass sich die Europäische Union da auch als etwas anderes als nur eine Wirtschaftsgemeinschaft positioniert. Das hat er an anderer Stelle auch noch mal sehr deutlich deutlich gesagt, er wünscht sich von der EU da auch ein deutlicheres Zeichen.
Ich glaube, man kämpft denn nur so lange, wenn man davon ausgeht, dass der Kampf auch irgendwann irgendwie erfolgreich sein wird. Wie könnte es denn weitergehen? War dazu was in diesem Podium, auf dieser Zoom-Konferenz zu hören?
Also es gibt eine große Motivation, weiterzumachen. Oliver Rehse hat auch gesagt, wir müssen den Schmerz am Leben erhalten. Es muss weiterhin darüber gesprochen werden und es müssen vor allen Dingen auch Verbindungen zu anderen europäischen Universitäten geknüpft werden. Das ist wohl auch schon passiert. Da gibt es sehr starke Bewegungen, sich zu solidarisieren und näher zusammenzurücken. Aber wie das konkret sich jetzt in Ungarn umsetzen soll, dazu hatte niemand so richtig eine Idee. Es gibt jetzt so kleine Gesten. Oliver Rehse hat gesagt, es können mehrere Studierende Praktika machen, im BE demnächst zum Beispiel. Das sind natürlich kleine Hilfsangebote, aber doch Gesten, die zeigen, wir haben euch im Blick, wir haben ein Interesse daran, dass das auch nicht aus dem Fokus der Öffentlichkeit im europäischen Ausland verloren geht, sondern dass wir da weiter uns auch mit auseinandersetzen, weil es, wie Kornel Mundrutschow eben auch gesagt hat, es überall in Europa rechtsnationale Tendenzen gibt, die auch darauf ausgerichtet sind, die kulturelle Freiheit zu beschneiden und auch die kulturelle Bildung.
André Mumot, vielen Dank. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Gregor Sander.
Heute wird Herbert Fritsch, eine Zentrifugalkraft unter den Regisseuren, 70 Jahre alt, schreibt Hubert Spiegel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wer in Physik nicht so richtig aufgepasst hat, dem erklärt die Website frustfreilernen.de diesen Begriff so. Die Zentrifugalkraft ist eine Trägheitskraft, die ein Beobachter wahrnimmt, der sich in einem rotierenden Bezugssystem befindet. Trägheit ist nun wiederum etwas, was wir, die wir in Physik nie aufgepasst haben, mit Herbert Fritsch überhaupt nicht in Verbindung bringen können. Und so wundern wir uns auch gar nicht über die ersten Zeilen des Geburtstagsständchens in der Süddeutschen Zeitung. Was für ein Kick, wenn man in das Energiefeld von Herbert Fritsch gerät, schreibt Christine Dössel, und der Effekt funktioniert auch übers Telefon. Weil der Regisseur natürlich auch Corona-bedingt zu Hause sitzt, aber einer wie Fritsch kann aus allem Theater machen. Herr Fritsch, was sind das für bunte Streifen um Sie herum, fragt Rüdiger Schaper vom Berliner Tagesspiegel im Videointerview, und Fritsch, der mit Stücken wie Murmel, Murmel oder Die spanische Fliege die Bühne zum Leuchten und das Publikum zum Lachen brachte, antwortet: Das ist ein Hintergrund, den ich mir gebastelt habe. Der soll alles Private verdecken, also wie es hier wirklich in der Wohnung aussieht. Es ist die Illusion eines geordneten Raums, wo die Welt noch in Ordnung ist. Vermutlich ordnet Fritsch selbst seinen Frühstückstisch als Bühne an. Obwohl wir ihn alle noch für Wochen entbehren müssen, gibt er im Tagesspiegel Gott sei Dank Entwarnung. Schluss ist wegen der 70 noch lange nicht. Oder wie Fritsch es sagt, wenn ich in Rente ginge, wäre ich nächste Woche tot. Die tragische Rolle des Friedrich Merz wäre ja inzwischen auch ein Stoff für die Bühne. Der knallharte Retter der CDU, der nun schon zum dritten Mal von der zu rettenden Braut verschmäht wird. Selbst die Taz macht sich da Sorgen. Ein Herz für Merz wird da getitelt und Heiko Werning schreibt: Aber ist das nicht eigentlich sympathisch? Statt stets auf seine Außenwirkung zu achten, lässt Merz einfach alles raus. Wie man einem Kind schließlich auch einen Bonbon zum Trost gibt, wenn es hingefallen ist, verlangte er nach der verlorenen Wahl prompt, quasi als Schadensersatz, wenigstens das Wirtschaftsministerium. Und so gibt es einen ganzen Artikel erwartbarer saurer Häme für den gescheiterten Sauerländer. Ein bisschen gerührt ist man da schon. Fast möchte man ihm beruhigend über das Köpfchen streichen. Es wird schon alles wieder gut. Nimm dir erstmal ein paar Tausender von deinem gehobenen Mittelschichtskonto und kauf dir was Schönes, schreibt Werning. Herbert Fritsch hätte aus diesem Stoff sicher mehr gemacht. Und Bjarne Mädel? Der hat sich für seine erste Regiearbeit lieber an einem Krimistoff versucht, dessen Entstehung eine eigene Geschichte hat. Sörensen hat Angst ist ursprünglich ein Hörspiel, dessen Hauptrolle Sven Stricker für Mädel geschrieben und das der Autor 2018 für den NDR inszeniert hat. Anschließend hat Stricker den Stoff mit mehr Figuren und mehr Milieu zu einem Roman ausgearbeitet, eine Zwischenstation auf dem Weg zum Filmprojekt, erklärt Stefan Fischer in der SZ. Bjarne Mädel spielt für die ARD auch die Hauptrolle in diesem friesischen Klamauk-Krimi, der bei Markus Ehrenberg im Tagesspiegel gemischte Gefühle auslöst. Der Film will viel, manchmal zu viel. Auch die Kamera, Christina Leschner, die ständig das Nahporträt sucht. Das macht es der grauen Geschichte rund um das Thema Kindesmissbrauch und Familienabgründe nicht immer einfach. das unentschiedene Hin und Her zwischen skurriler Kriminalkomödie und hartem Verbrechen gibt auch Jens Müller von der Taz den Rest. Sexuelle Gewalt gegen Kinder ist kein heimeliger Mord, ob mit oder ohne Aussicht, da hört der Spaß auf. Wenn schon nicht der Regiedebütant Bjarne, der erfahrene Schauspieler Mädel hätte das wohl wissen können.
Der Blick in die Feuilletons war das von Gregor Sander. Und das war unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke. Guten Abend.